Irgendwann in meinem Leben habe ich so eine scheiß Idee gehabt, verdammte Kacke. Und jetzt habe ich die Scheiße.
Nie mehr. Zweite Liga. Ja, was ist denn das für eine Einstellung hier? Ist Derby, Mann. Ran. Messer zwischen die Zähne. Gar nicht mehr rausnehmen bis Samstag.
Hab ich doch, Alter.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Backspin Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zum besten, einzigen, größten und überhaupt echtesten Fußball-Podcast der Welt. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Onkel Pillow. Moin.
Was geht?
Mein Lieber. Nie mehr zweite Liga. Und das ist Wichtiges auf dem Platz. Schön, dass ihr dabei seid. Bei uns natürlich auch wieder unser quasi gutes und schlechtes Gewissen. Der Mann, der wirklich an der Straße, der quasi den Kalk an den Füßen hat. Peter, schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag. Zuletzt zweite Regionalliga Basketball geguckt. Das war authentisch.
Wollte ich gerade sagen.
Anstatt aufs Australian Open Finale, ne?
Wollte ich gerade sagen. Wenn ich aufs Australian Open Finale gucke, bist du unten an der Basis. Und an der haben wir unseren heutigen Gast gefunden. Und auch wenn Pillow mir hier quasi und ihm auch schon während des Warmmachens quasi erzählt hat, dass wir sehr gerne Fans bei uns in der Sendung haben und dass wir das noch häufiger machen sollten. Also wenn ihr da draußen Lust habt, mal Teil dieser Sendung zu sein, schreibt an pillow@wichtigesaufdemplatz.de oder schreibt
ihm die E-Mail-Adresse ist noreply@bittenichtstören.de.
Ja, genau. Oder schreibt ihm bei Instagram. Haben wir heute jemanden, der mir eine Nachricht geschickt hat. Peter, die habe ich dir dann weitergeleitet, die war sinngemäß quasi, sagen wir so, man hat einen gebrochenen Fan da drin gelesen, oder? Wie würdest du es interpretieren?
Habe ich auch so verstanden. Das war eine astreine Bewerbung, um heute hier Teil des Stammtischs zu sein. Von daher freuen wir uns sehr über Marius. Schön, dass du da bist. Ganz spontan muss man ja auch dazu sagen, umso schöner, dass es klappt.
Ja, und ehrlicherweise schön, Marius, schön, dass du da bist. Wie gesagt, du bist als Gladbach-Fan hart gebeutelt gerade. Ne? Da geht eine Ära zu Ende gerade.
Ja, erstmal hallo zusammen. So kann man es natürlich ausdrücken. Ich meine, wenn man insgesamt 23 Jahre in einem Club tätig ist, erst als Spieler und dann als Sportdirektor, unter anderem dann auch 17 Jahre als Sportdirektor tätig ist, dann kann man schon getrost davon sagen, dass eine komplette Ära zu Ende geht. Ich kenne meinen Verein nicht ohne Max Eber.
Ja, und das ist halt ganz interessant und jetzt mal ernst gemeint. Natürlich werden wir hier weiterhin unsere Sendung machen. Ganz kurz, lass mich den Satz kurz beenden. Natürlich werden wir unsere Sendung hier weiterhin fleißig machen und natürlich werden wir weiterhin auch für euch prominente Gäste besorgen, die Teil dieses Formates sind. Aber diese Nachricht und genau diesen Schmerz, den ihr aus diesen paar Zeilen hört, der hat mich dazu bewogen, mich hier durchzusetzen, dass wir Marius heute dabei haben. Pillow, jetzt, was wolltest du sagen? Entschuldigung.
Du sagst, du kennst Gladbach nicht ohne Max Eber. Wie alt bist du?
Ich bin 23.
Siehste. Okay, also quasi.
Du kennst ihn wirklich nicht ohne Max Eber.
Ja.
Nein.
Der ist 23 Jahre da gewesen oder so.
Ne? Genau 23, ja, ja mit seiner Zeit als Spieler und so, ne?
Als 23 Jahre. Linker Läufer oder was war. Das ist interessant, auch ein Thema, insofern, wo wir natürlich auch drüber gesprochen hätten und was auch ein Thema wäre. Deswegen ist es ganz schön, mit dir insgesamt mal drüber zu sprechen. Denn um das kurz zusammenzufassen, Max Eberl, für die, die es nicht mitbekommen haben, hat kurz und schnell seinen Rücktritt erklärt und jetzt wirklich auf heute, also morgen, also gestern, war der letzte Tag, ist vorbei, Klappe zu. Und das ist halt schon insofern heftig, Pillow, als dass, da glaube ich, da sind wir uns beide einig, wir zwei Vereine als unsere bezeichnen, die schon immer ein bisschen auf das geguckt haben, warum machen die das da in Gladbach besser als unsere Vereine mit im Zweifel gleichen oder vielleicht sogar weniger Möglichkeiten, oder?
Ja, also das ist ein vielschichtiges Thema und ich würde mich da tatsächlich, weil wir jetzt wirklich ein ganz aus dem nahen Umfeld heute dabei haben, so mich mit meiner Einschätzung vielleicht mal ein bisschen zurückhalten, aber wir hatten ja an dem Tag, wo die Meldung kam, das war der Freitag, ne? Freitag? Donnerstag? Nee, Freitag, genau. Donnerstag war ich noch in Leipzig an einem Standort und habe da mit einem Typen aus Leipzig noch ein bisschen drüber philosophiert, weil er auch irgendwie kam mit der These, die ich heute vor einer Woche aufgestellt habe oder letzte Woche Montag aufgestellt habe, nämlich, dass ich so die ersten Parallelen zwischen Gladbach und Schalke gesehen habe, so hauptsächlich festgemacht an den ablösefreien Abgängen von Schlüsselspielern, wobei wir da ja auch schon wieder mittlerweile schlauer sind und wissen, dass Dennis Zakaria aktuell sofort wechselt und nicht ablösefrei, kolportierte 5 plus nochmal 3 Millionen Bonusnachzahlung, ist sicherlich nicht das, was man sich für einen Dennis Zakaria vorstellt, aber ey, also ne, wenn die Alternative dazu null ist, glaube ich, ist da noch viel rausgeholt worden in Corona-Zeiten. Andererseits hat Juve auch 70 Millionen Euro mal eben so locker für so einen Dusan Vlahovic, ne, wo ich auch vielleicht nochmal zumindest nicht bezweifeln, aber zumindest mal als eine offene Wette auf die Zukunft sehe, ob er das wirklich halten kann, was er jetzt so in den letzten Monaten versprochen hat. Potenzial bringt er mit, aber ist nicht das Thema. So, und dann kam
jetzt halt wieder zurück zum Thema.
Dann kam halt die Meldung am Freitag und da habe ich mich natürlich schon erstmal bestätigt gefühlt gehabt. Ne? Ich habe dir auch geschrieben gehabt bei WhatsApp, guck mal, nächste Parallele, das ist das, was der Heidel gemacht hat damals. Ne? So, jetzt gute 72 Stunden später wissen wir alle ein bisschen mehr über die Beweggründe. So, ne? Also ich unterstelle Heidel dann nach wie vor, dass er damals das sinkende Schiff hat gesehen hat und sich nicht mehr zugetraut hat, das Ding zu kippen, obwohl er nicht alleine, aber auch mit einem guten Stück dazu beigetragen hatte. Das trage ich ihm bis heute nach. Die Personalie Max Eberl ist da eine andere und somit können wir zumindest den Teil auch mal aus den Parallelen zu Schalke aus meiner Sicht ausklammern. Mehr würde ich dazu jetzt aber erstmal gar nicht bewerten wollen. Ja, die Pressekonferenz, ich habe sie dann tatsächlich beim Mittagessen teilweise gesehen und dann auch nochmal Ausschnitte gesehen. Natürlich hoch emotional, sehr offen, sehr ehrlich und ja, sicherlich keine alltägliche Pressekonferenz. Aber wie gesagt, lass mal lieber Marius da ein bisschen was drüber erzählen, was da gerade im Argen liegt, was nicht, wie schwer der Abgang ist und so weiter und so fort.
Genau, das finde ich nämlich immer, also Fans dieses Formates lieben genau diese Situationen, in denen du einleitest mit den Worten, dass du nicht so lange reden wolltest und dann erstmal lange darüber redest.
Marius, das war sehr kurz.
Ja, stimmt auch wieder. Marius ist auf jeden Fall der Kandidat, der uns, glaube ich, noch kurz mit auf die Reise nehmen kann, denn die meisten werden es mitgekriegt haben, aber in der Kurzversion nimm uns mal mit, wie du das so alles wahrgenommen hast. Auf einmal kommt die Nachricht. War die überraschend?
Auf jeden Fall. Also ich habe wirklich mit keiner Haare damit gerechnet, dass Max Eberl seinen Hut nehmen wird. Ich habe es lustigerweise durch dich erfahren, Nico, da du mir über Instagram die Direktmessage geschickt hattest, ja, jetzt auch noch Eberl weg. Da musste ich erstmal kurz Background-Recherche betreiben und habe so gedacht, hä, wieso finde ich hier nichts? Ja, und dann kamen die ersten Eilmeldungen der Sportbild und anderen wichtigen Sportzeitschriften
nach mir
online.
Wo hast du die Information? Warst du zufällig im Gebäude oder?
Ich habe Kontakte, Leute.
A, vor den anderen, ne? Und B, nicht vergessen, im Mittelalter wurde auch der Überbringer der Nachricht geköpft, ne?
habe ich Schweiger. Aber es war ja schon überraschend. Hast du denn aber vorher in den letzten, also man muss ja schon sagen, Monaten oder vielleicht im Jahr davor, als Fan Kritik an der Arbeit von Eberl quasi schon verspürt, also dass du unzufrieden warst?
Ich persönlich war immer hochzufrieden mit Max Eberls Arbeit. Also er hat wirklich immer das Beste aus den gegebenen Möglichkeiten gemacht. Er hat Top-Transfers getätigt und klar, es war die Jahre immer, oder Borussia Mönchengladbach war schon immer ein Ausbildungsverein, junge Spieler günstig kaufen und bei bester Gelegenheit mit großem Gewinn weiter zu verkaufen und das Spiel von vorn. Deswegen war es halt wirklich, dass so in den letzten Monaten natürlich immer mehr Kritik aufgekommen ist. Es lief nicht mehr so ganz. Angefangen natürlich mit der Posse um Marco Rose, dass er, ich glaube, das müsste jetzt ungefähr ein Jahr her gewesen sein, dass er seinen Wechsel zu Borussia Dortmund verkündet hat, wo dann eben auch das Verhalten von Max Eberl kritisiert wurde. Warum hat er ihn nicht sofort rausgeworfen? Wo dann eben diese ganzen Wettbewerbe hintereinander weg verspielt wurden. Kann ich ihm persönlich keinen Vorwurf machen. Er hat es probiert. Es ist nicht gekommen, das, was er sich erhofft hat. Okay, weitermachen. Dann kommt der neue Trainer, dass es von Anfang an nicht läuft. Okay, damit muss man rechnen. Ja, aber natürlich war es bei Max Eberl dann auch so, dass er sich ja auch schon letztes Jahr mal einen Monat rausgenommen hat oder zumindest hat er es versucht. Dann kam ja raus, dass er dann schon nach 2 Wochen wieder zurückgekommen ist, da ja dieser Vorfall mit Thuram war, als er den Gegenspieler angespuckt hat, oder mit Embolo, mit dieser ominösen Party, wo er zu Gast war und dann irgendwie übers Dach geflohen war. Ja, und jetzt
hat
stehen
er,
wir hier.
Hat er übrigens auf Schalke gelernt, Entschuldigung.
Ja, genau.
Auf Schalke hat er das gelernt, wie man über Dächer flüchtet aus der Badewanne.
Ja. Frag mal den Ralle. da steckt ja aber so ein, zwei Sachen drin, denn guck mal, wenn ich auf Gladbach in den letzten 10 Jahren gucke und vor allen Dingen, wenn ich an Max Eberl denke, dann erinnere ich mich immer noch an ein, muss ja 2011 oder 12 gewesen sein, irgendwo 12, vielleicht irgendwo so zur Halbserie Gladbach auf dem Abstiegsplatz und Max Eberl, der mit ziemlich viel Schweiß auf der Stirn den Sky-Reportern gegenüber Rede und Antwort steht, warum man an, ich glaube damals noch, war das sogar noch Favre, auf jeden Fall an irgendeinem Trainer festhält und dann glaubt, dass man das gemeinsam schafft und es gebetsmühlenartig erzählt hat. Und das ja im Prinzip der Moment ist, wo das Flugzeug quasi im Sturzflug war, am Boden langschrappte und von dort an losflog. Insofern ist wahrscheinlich das Gesamtgefühl, muss doch eigentlich eins sein, dass man ziemlich viele Jahre weit über Soll quasi unterwegs gewesen ist. Oder wie würdest du die Gesamtstimmung im Fanlager beschreiben?
Ja, also das Einzige, wie man Max Eberts Arbeit in den letzten 17, 18 Jahren oder auch noch darüber hinaus mit einem Wort beschreiben kann, ist Dankbarkeit. Weil was er für den Verein geopfert hat oder auch aufgebracht hat, ist für mich persönlich einmalig. Mehr kann man da wirklich auch nichts dazu sagen.
Ja, es ist spannend.
Ja. Also ich würde an der Stelle vielleicht nochmal ergänzen, ne? Ich glaube, die Frage, ja, dass du die in der Deutlichkeit nochmal beantwortest, macht durchaus Sinn. Du hast aber gerade bevor Nico die Frage gestellt hat, gesagt, dass jetzt irgendwie in den letzten Monaten oder vielleicht erstmalig mit der Rose-Geschichte so die ersten, ja, ich will nicht sagen Stimmen gegen Rose, aber ne, so die erste Meckerei nicht in Richtung Rose, sondern in Richtung Max Eberl, vielleicht aus der Gladbacher Fanszene kam. Wie du gerade schon gesagt hast, das war vor einem Jahr. Also quasi im wie lange war er Sportdirektor? 13 Jahre, 14 Jahre?
Ich gucke gerade 2008, glaube ich.
Also 2008, genau.
Fast 14 Jahre. Heißt das, im 14. von 14 Jahren erstmalig Stimmen laut geworden sind oder aber auch nicht wirklich laut geworden sind, das beantwortet doch die Frage. Also wenn du da 13 Jahre lang durchgehst, Angebote von Bayern München, Chris, da dürfen wir auch nicht vergessen, ne?
Genau.
Nicht von irgendeinem Klümpchen, vor allem von Bayern München, da einen Job anzutreten, den dann irgendwie ein Salihamidžić jetzt angetreten ist, mit einer riesen Perspektive und dann sagst, naja, warte mal, ich habe hier noch eine Mission zu erfüllen und so. Also das bedarf ja keiner Bewertung. So, Punkt, fertig, aus.
Genau, ich habe es auch wiedergefunden in der Saison, Saison 2011, hielt er lange an Fronzek fest. Das ist die ich vor Augen habe, wo er da stand und wo er gebetsmühlenartig gekämpft hat für den Trainer, für die Situation. Und danach, und das ist dann wieder meine Werder-Sicht da drauf, guck mal, das ist die Phase, in der...
Die Kohfeldt-Sicht.
Nee, die Werder-Sicht. Und das ist die Phase, in der Werder Bremen gerade noch aus 7 Jahren Champions League in Folge gekommen ist und so langsam immer weiter abgesackt ist. Und man parallel gesehen hat, dass Gladbach, die ungefähr, also jetzt könnt ihr mir Gladbach-Fans das gerne um die Ohren hauen, wenn ihr wollt, aber ich finde schon von der Gesamtaufmachung im gleichen Umfeld der Mannschaften rumschwirren, sowas möglich ist. Da gehören dann so Frankfurt, Gladbach, ich finde auch Schalke mit dazu, die vielleicht im Zweifel vielleicht noch einen Tick da drüber, Bremen, Hamburg, Köln, sind alles so Mannschaften, die ein gewisses gleiches, ähnliches, großes Potenzial haben. Und die einen kacken alle immer ab und das wird immer schlimmer über die Jahre. Und Frankfurt in der Zeit, glaube ich, ja zwischendurch auch nicht so gut. Und Gladbach geht immer einen Schritt nach dem anderen und wird immer erfolgreicher. Und du hast das Gefühl, da werden keine Fehler gemacht. Das war für mich eine ziemlich beeindruckende Zeit und ich habe auch jahrelang vorher dieses Gefühl gehabt, alle gucken darauf, wie du es machen, wenn du es gut machen willst, musst du es so machen wie Werder und dann war es auf einmal so, ja nee, mach nicht wie Werder, mach wie Gladbach, das ist das, wie du es machen musst in der neuen Fußballzeit. wenn du es wie Werder machst, landest du irgendwann in der zweiten Liga mit Pillow. Hast du trotzdem so Gefühle, wo auch irgendwann, also du gedacht hast, das ist alles unnormal, weil wir können jetzt vielleicht doch nochmal zu den ganz Großen gehören, wir können da oben dazu stoßen, wir sind die zweite, dritte Macht im deutschen Profifußball. Sind solche Gefühle aufgekommen oder?
Man muss das vielleicht so ein bisschen ins Gesamte setzen. Also nach der überstandenen Relegation gegen Bochum 2011, seit dieser Saison, hat Gladbach in jeder Saison mindestens einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. Ich glaube, das hat außer Gladbach nur Bayern und Dortmund erreicht.
Ja.
Und das zeugt ja eigentlich auch von der Qualität. Das hat keine Bayern 04 Leverkusen geschafft. Das hat kein VfL Wolfsburg geschafft. Und wie sie alle heißen.
Mal wie Gladbach.
Natürlich,
mach mal wie Gladbach.
Dass dann genau. Jetzt, ja, klar. Und dass dann jetzt so eine Saison einmal kommen muss, das war klar. Das musste zwangsläufig irgendwann kommen. Dass es natürlich jetzt solche Umstände sind, wo natürlich dann auch alles zusammenkommt. Damit könnte dann auch nicht jeder rechnen.
Am Ende geht es jetzt um Erschöpfung. Und das heißt, es geht um etwas, was über dem Sportlichen steht. Wie findest du, ist der Verein mit der Situation umgegangen?
Also jetzt in den letzten 2 Jahren, oder?
Ja, vielleicht auch jetzt mit dem Ende. Mit dem, was, also wie siehst du den Abgang?
Also, ich habe ja die Pressekonferenz live mitverfolgt. Eine der wenigen Pressekonferenzen, die ich generell verfolge. Ich lese dann immer nur meistens die Top-Stichpunkte vor einem Spiel, wenn überhaupt. Aber klar, bei so einer Pressekonferenz ist man natürlich dann auch live dabei. Und das Erste, was mir so richtig in den Sinn gekommen ist, war wirklich, wie man sehen konnte, was die Arbeit als Sportdirektor mit einem macht. Dass das einfach, wenn man wirklich zu 100% hinter seinem Job steht, dass das einfach ermüdend ist, erschöpfend ist. Man hat keine Ruhe, man hat keine Freizeit. Man opfert sein gesamtes Leben dem Club 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag oder vielleicht 18 Stunden am Tag. Ich kenne den Schlafrhythmus eines Sportdirektors nicht. Ja, und dann ist es irgendwann auch ganz folgerichtig, dass der Körper dann irgendwann sagt, nein, ich muss hier raus, weil sonst implodiere ich.
Also ich möchte kurz sagen, anscheinend hat er ja Ende letzten Jahres gesagt, dass er sich nicht sicher ist, wie lange er den Job noch machen kann. Und da wurde vereinsintern noch versucht, ihn zu überzeugen. Das finde ich schon fragwürdig, denn anscheinend ist er ja wirklich so kurz davor, dass es langfristige gesundliche Folgen hat, dass ich mir da die Frage stelle, so als Verein oder als interne Leute, die ihn jeden Tag sehen, wie man da noch an dem Punkt stehen kann, zu sagen, wir versuchen dich irgendwie anders zu überzeugen. Das kam mir zu Gedanken, als ich die Pressekonferenz stellenweise sah.
Ja, ich glaube, aber da müssen wir vorsichtig sein. Ne? Also Fakt ist auch, dass ihm vor, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren angeboten wurde, eine zweite Spitze neben ihn zu stellen, um ihn zu entlasten. Ne? Genau aus dem Aspektpunkt, das wollte er nicht. Ich weiß, warum er nicht wollte. Hm. Kann ich zu 100% nachvollziehen.
Und der noch verlängert Ende 2020, ja.
Ja, genau so.
Warum wollte er das nicht?
Sagen, weil er sich da ein Konstrukt aufgebaut hat. Ne? Also das bringt ja massive Veränderungen in deiner Art und Weise zu arbeiten mit. Du bist nicht mehr der Alleinschirmherr. Ne? Mhm. Du sprichst dich ab jetzt für jede Entscheidung mit einer zweiten Person ab. Ne? So, das ist also was nicht grundsätzlich was Verkehrtes ist. Ne? Aber wenn du dir da, also ich kann den Gedanke sehr gut nachvollziehen, wenn du dir da irgendwie 8, 9, 10 Jahre lang was aufgebaut hast und das hast du in Eigenregie durchgeführt, warum solltest du dann da jetzt, wofür brauche ich denn dann jetzt einen zweiten? Das hätte bis hierhin super funktioniert. Ne? Also ich hätte wahrscheinlich an der Stelle genauso mit ihm, hätte genauso reagiert wie er. Jetzt wissen wir alle nicht, wenn die sagen, wir haben versucht, ihn zu überzeugen, welche Modelle ihm da vorgestellt worden sind. Ich meine, an einer Stelle der Pressekonferenz auch wahrgenommen zu haben, dass sie ihm wohl auch angeboten haben, jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit auszusetzen und die eine Interimslösung so lange zu installieren, bis er sagt, so, ich könnte wieder. Also ich finde, da muss man immer ein bisschen, da ist mir immer ein bisschen schnell auf den Arbeitgeber oder auf den Verein in dem Moment draufgehauen und schlecht dargestellt. Ja, der eine Typ da, dieser Oberpräsident, der war ein bisschen emotionslos in der Pressekonferenz, dann habe ich auch so wahrgenommen. Jetzt kenne ich ihn aber auch nicht, vielleicht ist er immer so. Und ich glaube vor allem auch, dass das Szenario, was Marius gerade skizziert hat mit dem Engagement, dem Einsatz und Tage und Nächte für den Job verbringen. Ich glaube nicht, dass das eine Geschichte ist, die du auf den Job eines Sportdirektors in einem Fußballverein abmünzen kannst. Ne? Also es gibt auch Leute in deutlich unbedeutenderen Positionen, die ihren Job sehr ernst nehmen, sich da sehr für engagieren. Und also das ist halt einfach das Ergebnis aus zu viel Arbeit. Ne? So, ich habe da schon vor Jahren, habe ich da mal nicht ganze Seminare zu besucht, aber immer mal wieder in den Führungskräfteausbildungen, die ich hatte, wurden solche Themen immer mal angerissen. Und die Dame, die das damals gemacht hat, die kam auch selber mal aus einem anderthalbjährigen Burnout. Susanne hieß sie. Sie hat immer gesagt, früher war sie super Susanne. Super Susanne hat immer gedacht, also ne, ist ja, nee, mir passiert das alles nicht. Und natürlich kann ich. Und dann machen wir nochmal Wochenende. Und ja klar, und dann mache ich da noch ein Seminar und hast nicht gesehen. Also es ist keine Max Eberl Sportdirektor-Geschichte. Ne? Das ist das Produkt aus sich zu viel aushalten und dass er das 13, 14 Jahre hingestellt hat, ne, das ist schon, machen wir uns mal nichts vor, ne, das ist schon à la Bonheur. Ich kenne Leute, die machen nach 3, 4 Jahren machen die Grätsche, ne? So. Von daher, ist das jetzt kein Ding, wo ich aus meiner Sicht sagen muss, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir die Sportdirektoren dieser Welt besser schützen, sondern oder dann mehr Auge drauf haben, sondern die arbeitende Menschheit, ne, so generell da ein Auge drauf haben. So, weil wenn du einmal hinten überkippst, dann, ich habe das schon gesehen, das kann, wie gesagt, bis zu 1,5, 2 Jahre dauern, bis du wieder da bist, wo du mal warst. Ne?
Und das ist am Zweifel dann noch die Botschaft, die, glaube ich, noch mit wandert, wenn man diesen Abschied sieht. Ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen. Kann mir vorstellen, ihm sind Tränen geflossen.
Ja, total.
Das ist auch nicht so leicht. So. Und da bleibt die letzte Frage, die für mich ziemlich wichtig ist, wenn wir so die Gladbach-Situation angucken, gerade du als Fan von der anderen Sicht. Was glaubst du, was bedeutet das für den Verein? Bevor wir nämlich drüber reden, weil Pille und ich haben da auch so eine Meinung zu. Wenn du das Format hörst, dann weißt du es ja, oder hast du es jetzt schon mal mitgekriegt. Aber was glaubst du, was bedeutet das denn für den Verein? Wir fassen zusammen, wir haben eine Saison, die erst ordentlich durchwachsen läuft. Wir haben eine Handvoll Spieler im Kader, die offensichtlich nicht ganz mehr so die Identifikation mit dem Verein haben wie früher oder alle so ein bisschen Problemherde sind. Wir haben einen Trainer, der offensichtlich nicht ganz so den Zugriff zumindest hundertprozentig auf die Mannschaft kriegt und auch nicht in die Erfolgsspur kommt, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Und man steht im unteren Tabellendrittel. Was machst du draus als Fan?
Ja, also in erster Sicht geht es auf jeden Fall erstmal darum, die Saison so halbwegs ordentlich zu beenden. Und das ist in der Sicht oder in der Ausgangssituation, in der sich Gladbach befindet, den Abstieg zu vermeiden. Das ist das Einzige, was in dieser Saison noch zählt.
Hast du da wirklich Angst drum?
Wenn ich mir manche Auftritte angucke, ich erinnere mich an dieses DFB-Pokalspiel in Hannover, das war ein Offenbarungseid. Mhm. Das war ja wirklich eines dieser Momente, wo man wirklich mal sagen könnte, ja, man holt tatsächlich mal was Blechernes, was Max Eberl ja auch die ganze Zeit über gepredigt hat, er möchte etwas Blechernes holen. Und dann verliert man gegen einen Zweitligisten, der auch nicht gerade im oberen Tabellendrittel steht, mit 0-3 und hat nicht den Hauch einer Chance, über 90 Minuten. Dann kam natürlich das Spiel gegen Union Berlin, wo sehr viel Einsatzwille dabei war, wo man der Mannschaft auch den Wille und den Einsatz überhaupt nicht abschreiben kann oder absprechen kann, aber es hat halt einfach gefehlt vorn. Und da sehe ich auch aktuell das größte Problem. Es gibt keinen, der die Tore schießt. Man hat da vorne einen Breel Embolo, der arbeitet viel, ganz klar, aber der ist für mich kein Mittelstürmer. Der schießt keine Tore. Ich glaube, Pillow, du kannst es noch aus Schalker Zeiten relativ gut nachvollziehen. Ja, und dann hast du eben noch einen Marcus Thuram und einen Alassane Player, den man irgendwie beiden seit Wochen oder Monaten anmerkt. Ich weiß nicht, sei es Lustlosigkeit oder ob sie überhaupt noch da sein wollen. Ich kann mir nicht so recht erklären, woran es liegt. Und wenn man jetzt wieder auf die Führungsstelle geht oder das nochmal etwas intensiver betrachtet, man kann nur hoffen, dass man sich intern berät, was man jetzt aus der Situation macht. Hoffentlich nicht vorschnell irgendwelche Kandidaten in den Topf wirft. Ich habe ja schon die tollsten Namen gelesen, wo ich mir so dachte, bleibt mir ja weg. Deswegen einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Und nichts ist wichtiger als der Club.
Sehr gut. Pillo, was denkst du?
Ist echt kein einfaches Thema, da irgendwie Fleisch an den Knochen zu kriegen. Also ich glaube, grundsätzlich müssen wir hier vielleicht so ein bisschen zwischen kurz-, mittel- und langfristig unterscheiden, ne? So was jetzt die Reise des Clubs angeht. Jetzt hat Marius gerade gesagt, Abstieg ist jetzt für ihn nicht ganz vom Tisch. Ich würde jetzt sagen, ja, das ist Quatsch. In dieser Saison ist das Quatsch, aber weißt du, wenn ich mir anderthalb Jahre zurückdenke und hätte einer vor der Abstiegssaison von Schalke gesagt, wir steigen ab, dann hätte ich ihm auch gesagt, bleib mal locker, ne? Also so.
Bist du besoffen? Wie würdest du sein? Du würdest nicht sagen, bleib, würdest du besoffen? Bist du so besoffen oder irgendwas
rausgekommen? Hast du Lack gesoffen oder was?
Genau, hast du Lack gesoffen oder was?
Das will ich wahrscheinlich sagen. Nein, aber ich glaube, dass man kurz- und langfristig voneinander trennen muss in dem Moment. Jetzt geht es erstmal irgendwie darum, die Saison halbwegs glimpflich zu Ende zu bringen. Für die aktuelle sportliche Misere so richtig Fleisch an den Knochen kriege ich da auch nicht. So, jetzt stehen solche Spiele, wie gerade erwähnt, im Pokal dann aus gegen Zweitligist, stehen gegenüber einem 5-1 war es gegen München.
Na? Ja.
Ja, also Bayern komplett, also wirklich richtig auseinandergeschraubt. Kriege ich kein richtiges Fleisch an den Knochen, kann sicherlich damit zu tun haben, dass vielleicht gewisse Spieler in Reihen des Kaders, vielleicht auch die mit dem Gedanken kokettiert haben oder jetzt die Entscheidung getroffen haben, nach der Saison bin ich weg, wissen, dass in dem Spiel am meisten zugucken in der Saison und sich deswegen besonders Mühe gegeben haben, keine Ahnung. Ich denke, dass das der Einsatz und die Motivation immer ein großer Faktor ist auf eine Leistung auf dem Platz. Aber viel mehr Ansätze darüber hinaus habe ich noch nicht wahrgenommen, außer vielleicht einen. Ich habe heute irgendwie mit einem Ohr jemanden sinnieren gehört, dass die Reihenfolge der Trainer ja irgendwie war, oder der letzten drei Trainer, Dieter Hecking, so Ballbesitzfußball, also in seiner Reihenform. Im zweiten Step dann Marco Rose, so eine Mischung aus Ballbesitz und Pressingfußball und hohem Anlaufen, ne? Also so ein Mischmasch aus beiden. wo ich mich auch dran erinnere, das hat unter Rose auch ein paar Spiele gebraucht, bis er umgesetzt wurde. Und jetzt Adi Hütter, quasi der Punkrocker unter den Trainern, nur noch offensives Anlaufen vorne drauf, Aggressivität und so weiter und so fort, wie es in Frankfurt gelebt hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Kader, so wie er zusammengestellt ist, der richtige dafür ist. Ne, und ob vielleicht die Mannschaft das nicht auch so sieht und sich das auf eine Motivation niederschlägt. Aber hey, also das ist ja jetzt, ich sitze hier irgendwo in Gelsenkirchen und fachsimpel über das, was im Training und in der Kabine von Gladbach schief läuft. Ich weiß es nicht. Kurzfristig fragt mich nicht, ob ihr am Trainer festhalten solltet. Keine Ahnung, ist immer eine schwierige Entscheidung. Hat auch eine Stange Geld gekostet. Du hast jetzt, der Geld dafür ausgegeben hat, ist nicht mehr da. Ne, also den jetzt sich von dem zu trennen, ist jetzt, glaube ich, leichter, als noch ein Max Eberl da ist. Und dann langfristig brauchst du auf der Position, die Max Eberl bekleidet hat, 14 Jahre sehr erfolgreich, brauchst du den richtigen Mann. Und die wachsen nicht auf Bäume. Ne? Ich bin sehr froh, dass das Thema Ruven Schröder so schnell wieder vom Tisch ist, wie es auf dem Tisch war, weil den würde ich schon ganz gerne noch eine gewisse Zeit behalten. Bisher gefällt er mir ganz gut. So mein Standardvorschlag für einen Sportdirektor ist ja immer Horst Held. Ich finde, mit dem kannst du nichts falsch machen. So, also egal wo er war, hat aus meiner Sicht immer grundsolide Arbeit geleistet. Und wenn unser Anspruch damals nicht, weiß nicht, deutscher Meister und Champions League-Sieger zu werden gewesen wäre, dann hätten wir sicherlich auch noch weiter an ihm festgehalten. Also der hat bei uns gar absolut keinen schlechten Job gemacht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, die wachsen nicht auf Bäume, ne?
Es wird spannend. Ich bin so ein bisschen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Wie soll ich beschreiben, in der totalen Erwartung darauf, wo Gladbach sich hinbewegt, weil es eigentlich nicht sein kann, dass die abstürzen mit dem, was sie haben. Und trotzdem macht mir dieses unrunde Laufen im Kader mit allem drum und dran ein kleines bisschen Sorgen, auch aus Erfahrung mit dem eigenen Verein. Und die Erkenntnis darüber, dass wenn du, dafür stehen sie im Moment einen Tick noch zu gut da, aber wenn du wirklich einfach mal 6-7 Spiele hintereinander verlierst, warum auch immer, und davon 2 unglücklich und 4 verdient, dann stehst du auf einmal mittendrin. Und das kann dir diese Saison und das kann dir nächste Saison passieren. Denn diese Liga ist mittlerweile ja so, und ich glaube, davon muss man sich in Gladbach so ein kleines bisschen, oder muss man aufpassen, wie realistisch man das betrachtet, ob man per se zu den Mannschaften gehört, die sofort im oberen Drittel dabei sind, oder ob man eventuell jetzt auch noch mal ein bisschen Findungsphase hat. Allein auch schon in der Frage, ob der Trainer da noch bleibt oder ob der auch demnächst weg ist.
Ja, absolut.
Wenn man aktuell reden wir von Platz 12 mit 22 Punkten, 3 Punkte über Augsburg auf Relegationsplatz.
Ja, und da gehe ich ehrlicherweise auch davon aus, dass das, also klar, man muss da hingucken, aber ich glaube, dafür reicht dann die individuelle Klasse. Und wenn man dann auch noch, und das ist jetzt hier Richtung Transfermarkt und dann vielleicht auch gleich der Übergang zu dem, was wir nach unserem kleinen Werbeblock machen werden, besprechen wollen, wenn hier mit Fulgini ein Spieler kommen soll, der 10 bis 12 Millionen kostet, dann wissen wir, in welcher Region wir bei Gladbach noch davon reden, was für Möglichkeiten vielleicht auch noch im Verein möglich sind. Aber auf jeden Fall, ey, danke dir für den kleinen Einblick. Es hat Spaß gemacht und wir werden sehen. Also immer mal wieder, das war dieses Mal wirklich eine besondere Situation aufgrund der Nachrichten und dem passenden Treffer, dass es bei Gladbach jetzt wirklich auch Schieflage ist. Und bevor wir uns hier halbwegs da drumherum reden, war es ganz gut, von dir mal eine Insicht als Fan zu kriegen. Deswegen schon mal danke dafür. Schön, dass du das gemacht hast, Marius.
Sehr gerne.
Wir haben immer noch das aktuelle Thema, und da wir in der Pause sind, und ich habe jetzt hier gelernt, es ist eine offizielle von der FIFA genehmigte Spielpause, ja, ne? Aber ja. UEFA hat die gar nicht wahrgenommen, da findet gar nicht statt, aber überall sonst spielen sie.
Genau.
Copa America, Afrika Cup, überall spielen sie. Deswegen haben wir ein komplett ruhiges Wochenende eigentlich, und vor allen Dingen bezogen auf meinen Verein, hat nicht immer das Transferwahnsinn, was mit unserem Verein zu tun, weil da einfach nichts passiert ist. Deswegen reden wir gleich trotzdem mal über das, was da so los war. Denn da gibt es sowohl für zweite, erste als auch für internationale Liga schon Sachen, über die wir gleich mal sprechen können. Das wird dann mehr so ein News-Schnipsel, da möchte ich gleich mal eure Meinung hören. Vorher aber natürlich erstmal, und das habe ich am Anfang vergessen, vielen Dank an unseren langjährigen Partner, die Freunde von
EA Sports to the Game.
Es wird immer besser. Ich sag dir, FIFA 24, machst du das Intro.
Ja, Digga. Ey, dann so verewigen. In einem FIFA-Teil meine Stimme im Intro. EA Sports, it's in the game. Digga, dann so kann ich sterben. Sofort kann ich sterben.
Dann okay. Gibt's kein Wechselcover, sondern so ein Wechselintro, was man sich selber personalisieren kann.
Genau.
Ich mach das auch in allen Sprachen, ne? Ist easy, ist kein Problem für mich. Mann von Welt.
Mach mal auf Deutsch.
Ja, wie übersetzt man das denn auf Deutsch? Genau. It's in the game.
EA.
Ja, warte mal. Na, EA Sports ist immer so auf Koreanisch einfach.
EA Sport ist im Spiel drinne.
Ist im Spiel drinne.
Ist im Spiel drinne.
Los jetzt einfach bitte.
Ja, ich habe die.
Was gibt's Neues? Also sagen wir, ich fange kurz an, dich einzuleiten, weil es ist total lustig. Du kannst reden. Du wirst jetzt gleich viel reden, denn wir haben, das haben wir letzte Woche schon gemacht, diese ganze Team of the Year Sache. Und Nico war ja so halbwegs motiviert, so ein bisschen mitzumachen. Wie viele Packs habe ich geöffnet?
Zero Quadro.
Zero. Keine Zeit, nichts damit gemacht. Und was kriegen wir aber in unserer wunderbaren kleinen internen WhatsApp-Gruppe? Ein Foto nach dem anderen von dem lieben Onkel Pillow, der quasi rasiert hat. Und jetzt ist es soweit. Erzähl mal bitte, wie hast du das Wochenende mit deinen 25 Millionen Coins verbracht?
Ey, dieses Jahr sind da ehrlich gesagt gar nicht so viele. Ey, wie gesagt, da hat sich, ich habe auch dieses Jahr seit jetzt Wochenende, da habe ich den größten Fisch aller Zeiten gepackt. Aber davor habe ich nie in bisherigen FIFA 22 irgendwas gepackt, was irgendwie mehr als 60, 70k oder so wert war. Was ja dann am Ende auch, wenn du tradest und auf dem Transfermarkt deine Coins vermehren willst, also je mehr du da schon im Account hast, desto mehr kannst du auch wieder generieren. Ne? Heißt, letztes Jahr zum Beispiel bin ich mit, in der ersten Woche hatte ich Zidane im Pack, 3,5 Millionen, klatsch, dann sind die auf einmal von einer auf andere Sekunde da. Und wenn du mit 3,5 Millionen tradest und alle paar Tage mal 10% Gewinn machst, dann kannst du ja selber hochrechnen. Das ist ein exponentielles Wachstum, um in der heutigen Sprache zu bleiben.
Ja, stimmt.
Das ist dieses Jahr alles weggefallen. Dieses Jahr war es wirklich ein Grind. Ich war jetzt irgendwie bei 6, 7 Millionen Coins oder so. Und habe dieses Jahr auch tatsächlich nicht annähernd so viel Zeit gehabt wie in den Jahren zuvor. Hat aber auch Bock gemacht und lange Rede, kurzer Sinn. Dann bin ich jetzt mal losgegangen, habe gedacht, was willst du denn noch von dem FIFA dieses Jahr? Ne? Jetzt habe ich da einmal die 13 Siege geholt, 14, weiß ich nicht, habe ich jetzt auch nicht irgendwie die Motivation, mich da so hinterzuklemmen, um diesen einen Sieg mehr zu holen und dann zu sagen können, ich war in Rang 3 anstatt 4 oder 4 anstatt 5, keine Ahnung, nee, 3 anstatt 4. Aber habe mir dann gedacht, weißt du was, jetzt ist ja hier Team of the Year und diese geilen Upgrade-Packs, die du da für einen schmalen Coin ziehen kannst, die sind ja draußen und die kannst du auch wiederholen, wie du willst. Und hab dann mal echt am Wochenende so vergleichsweise echt viel Zeit aufgebracht, um diese Packs zu öffnen. Hab 200, 250 Packs durchgesmashed mit dem Ergebnis. Also ich muss ja dazu sagen, die letzten 3 Jahre habe ich immer
Sei Teil dieser WhatsApp-Gruppe und dann weißt du genau, was bei ihm los ist.
Ja, und muss dazu sagen, dass ich die letzten 3 Jahre ja immer, also jetzt im 4. Jahr in Folge, ein Team of the Year gepackt habe. Die ersten beiden Jahre waren N'Golo Kanté und im Jahr darauf dann Matthijs de Ligt. Da habe ich auch die Packs gesmashed. Letztes Jahr habe ich es gar nicht drauf angelegt, hatte ich keinen Bock drauf. Da war auf einmal in irgendeinem Gammelpack, was in der rumfliegen, hatte Sergio Ramos drin. Und ja, Kanté war schon eine Nummer, aber es gibt ja jetzt innerhalb des Team of the Year auch noch so die, wo du sagst, boah, wenn ich den mal packen würde, wäre krass. Und der mit Abstand krasseste dieses Jahr ist auf jeden Fall Kylian Mbappé, mit einem 97er Rating, 99 Tempo, 95 Schießen, 98. Eigentlich, wenn du dir die Stats dann dahinter anguckst, ist alles, eigentlich alles 99, so aus der Verteidigung. So spielt er sich auch. Crazy. Und dann saß ich hier als Samstagnachmittag und hatte bis dahin nur ein paar von diesen Team of the Year Honorable Mentions, die jetzt auch draußen sind, quasi nochmal so ein zusätzliches Team, was es nicht ins Team of the Year geschafft hat, aber halt auch so eine ehrenvolle Erwähnung quasi verdient hat, unter anderem mit Erling Haaland, ohne Thomas Müller und ohne Joshua Kimmich, muss man dazu sagen. Aus der Bundesliga sind aber Haaland und Kimmich mit drin, Mo Salah ist mit drin. Ronaldo wird übrigens als 12. Mann noch gewählt im Team of the Year. Vielleicht kriege ich den ja auch noch rausgepackt, dann ist ganz vorbei, Mann. Naja, aber hatte dann echt schon, ich glaube, so an die 150 Packs irgendwie weggeballert und noch kein Team of the Year drin. Und dann war auch irgendwie 17, 18 Uhr und meine Frau wurde schon langsam ungemütlich. Ich sage, komm, dann lass jetzt für heute gleich mal gut sein, dann konzentrieren wir uns jetzt gleich mal auf den Familienabend. Und so mit dem letzten, vorletzten Pack, wo ich gesagt, komm, 2, 3 Stück noch, dann mache ich auf, kam der blaue Bildschirm, kam die Franzosenflagge und ich schon so, oh shit, und ich wusste, es ist ein Ligue 1 Pack, also der Spieler, der rauskommt, die sind alle in der Ligue 1, alle 12, die da rauskommen, französische Logo, und dann war so auf, okay, das kann nur, es gibt nur ein Team of the Year Spieler, der Franzose ist und im Team of the Year ist und aus der Ligue 1, Aber dann ist es trotzdem noch so, naja, war das jetzt vielleicht, das geht alles innerhalb von einer Sekunde, war da doch ein Premier League Pick und ist halt keine, ich hatte nur Angst, dass irgend so ein Fraud ist, der erst so aussieht wie Mbappé und dann kommt, weiß ich nicht, Houssem Aouar oder so raus, weißt du wie ich und dann kommt aber nach dem Franzosenlogo, nach der französischen Flagge das ST für Stürmer und dann kam er raus und meine Frau hat mich angeguckt, welchen außerirdischen also das Video, was ich in die Gruppe geschickt habe und dann auch auf Instagram geteilt habe, war tatsächlich ungefähr 30, 40 Sekunden, nachdem das Pack aufgegangen ist und ja, ich war ziemlich euphoriert. Und das hat mich dazu motiviert, zu sagen, so komm, die sind noch bis diesem Freitag in Packs, ist auch so lange wie noch nie. Normalerweise waren die immer nur eine Woche in Packs. Jetzt sind die, was weiß ich, anderthalb, zwei Wochen in Packs. So lange gibt's auch noch diese Upgrade-Packs. Ich habe noch, weiß nicht, ich habe einen Trade gemacht, da habe ich 1 Million verloren, das war ein bisschen doof. Also ich habe jetzt noch so 5 Millionen Coins übrig. Ich baller alles, was ich jetzt von heute bis Freitag noch schaff zeitlich, das wird leider nicht so viel sein, aber ich baller nochmal alles durch und guck, ob da nicht noch mehr Blaue rauskommen mit dem Ergebnis, dass gestern schon Joao Cancelo sich die Ehre gegeben hat in meinem Wohnzimmer, ja, also der zweite Team of the Year und es bleibt spannend. Nächsten Montag wissen wir, ob ich vielleicht sogar noch einen dritten und vielleicht sogar noch einen vierten gezogen hätte. Also wenn ich mir einen aussuchen könnte, dann wäre das sicherlich entweder Leo Messi oder N'Golo Kanté. Aber schauen wir
mal. Hey, aber das ist ein Team. De facto heißt das, ich werde dieses FIFA kein FIFA Ultimate Team Spiel mehr gegen dich machen. Das ist ja Quatsch.
Ja, um es zu komplettieren, also neben den beiden Team of the Years, Mbappé, und also Mbappé ist so krank, ne, der da tatsächlich sich in mein Wohnzimmer begibt, ist eine Riesenehre für mich quasi. Der ist immer noch 6,5 Millionen auf dem Transfermarkt. Leider untradable, also verkaufen kann ich sie nicht. Dazu, wer hat sich dann noch dazu gesellt? Erling Haaland, die Team of the Year Mentions Karte, auch ein 94er Rating, auch spielt sich auch sehr gut an. Kyle Walker in der Mentions Karte, zweimal Edouard Mondi, aber den habe ich zweimal in SBCs gesteckt. Wen vergesse ich denn? Haaland, Mondi, Walker. Achso, Jules Koundé von Sevilla, auch eine ganz gute Karte. Ja, das ist so der Outcome bisher aus mittlerweile, ich glaube, 250 Packs. Schauen wir mal, wie viel ich noch schaffe. Also auf jeden Fall, wahrscheinlich wird dann danach auch sich irgendwie so der Thema FIFA 22 für die Saison mal bis Ostern, denke ich mal, ausschleichen dann irgendwann. Aber die letzten Tage haben sehr, sehr viel Spaß gemacht, außerhalb vom eigentlichen Gameplay vor allem.
Marius, spielst du FIFA?
Ich habe seit FIFA 07, glaube ich, bis FIFA 20 konsequent durchgezockt auf 4 verschiedenen Konsolen. Das ging los über den Game Boy Advance, über die PlayStation Portable, über den eigenen Laptop bis hin jetzt zur PS4. Aber irgendwann habe ich dann für mich gedacht, das ist es nicht mehr wert. Zudem, wenn ich die Weekend League spiele, das war kein schönes Wochenende. Gerade auch damals, wo die Weekend League noch aus 30 Spielen bestand. Das war nicht gut für meine mentale Gesundheit.
Aber ich hätte gedacht, dass Onkel Pillow dafür sorgt, dass du vielleicht noch wieder ein bisschen mehr Lust drauf kriegst und dir Tipps einsammelst. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das Feedback kriegen wir ja häufiger, Peter, dass das, was du hier immer auslässt, auf jeden Fall schon emotional die Leute wieder ins Spiel reinholt. Ne? So viel können wir, glaube ich, mitgeben.
Da kommt wir haben eine hohe Dichte an FIFA-Spielern auf jeden Fall unter den Zuhörern, ja.
Ja. Also er ist nicht der Einzige, der aufgrund des Stresslevels und der mentalen Belastung der Weekend League nicht mehr dabei ist. Wir hatten einen Gast hier schon zweimal, der auch am letzten Turnier teilgenommen hat. Der spielt diese Saison auch nicht mehr. Der ist raus.
Ja?
Ja, der hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr, die ganze Woche immer scheiß Laune zu haben. Ich habe irgendwann den Kniff gefunden, dass mir das nicht mehr die Laune verdirbt. Den habe ich gefunden so. Weil ich war auch kurz davor zu sagen, weißt du, weil ich mir am Arsch. Es gibt immer mal wieder Frustmomente, aber die sind bei Vibe nicht mehr so, wie sie irgendwie noch vor 3, 4 Jahren waren.
Ja. Kannst du eine Anleitung geben, eine kurze?
Oh, Digga, hat ganz viel mit Lebenserfahrung zu tun, mit Alter, mit Zigaretten, mit dem Joypad nicht auf den Boden schmeißen, sondern in ein Kissen, wo es nicht kaputt geht.
Du Fuchs.
Ich bin der richtige Fuchs. Ja, so viel zu FIFA.
Ich hab gerade mal Bock gekriegt. Ich glaube, ich öffne mal kurz FIFA und hau meine letzten Coins raus, um packmäßig hier nochmal so ein bisschen
zu gucken. Ja, mach mal, Digga, ist Team of the Year, so. Ja, was soll's?
Mach ich mal nebenbei hier so ein kleines bisschen.
Ja, mach mal.
Denn jetzt können wir mal zum spaßigen Teil des Abends kommen. Jetzt können wir uns mal die Schlagzeilen der Transfer Situationen angucken. Denn heute Abend, Deadline Day, wir produzieren immer montags abends, damit ihr das mittwochs hören könnt. Es gibt so ein paar Schlagzeilen, die ich euch immer zum Fraß vorwerfen möchte. Die erste, auf die ich gestoßen bin, die international ganz interessant ist. Aubameyang, Laie zum FC Barcelona.
Das ist absurd, ne?
Gerücht 62%.
Der ist schon da.
Es sieht wohl so aus, als ob er kommen würde. Das hat Laporte noch vor 2 Stunden geschrieben. Mittlerweile scheint er da zu sein.
Ich habe schon Bilder von Ihnen im Barcelona am Flughafen gesehen, gerade noch vor der Aufnahme. Ich finde aber, also die international größte Schlagzeile hat doch immer wieder Schalke inne, oder nicht? Ich habe heute gelernt, wir haben Messi ausgeliehen. Den koreanischen Messi.
Lass uns doch erstmal, bevor wir zu den Superstars dieses Transfer-Days kommen, ich habe da noch so 2 andere Sachen, die ich persönlich sehr wichtig fand. Kurze Einschätzung zu dem hier. Es löst also offiziell nichts in euch aus, dass Aubameyang jetzt beim FC Barcelona spielt, der Ex-Dortmunder.
Nee, gar nicht.
Boah, ich freue mich über jeden deutschen Spieler, der im Ausland eine gute Performance macht, ne?
Der ist Gabuna. Ja. Der ist gar nicht deutsch.
Aber
du meinst Ex-Bundesliga-Spieler, okay.
Ja, genau. Also jeder, den verbinde ich ja dann doch mit der Bundesliga, ja.
Zakaria zu Juventus.
Ja, absoluter Gewinn für Juve, vor allem für den Preis. Ich meine, wahrscheinlich wäre dann die Alternative im Sommer komplett umsonst gewesen, ne? Aber ja, guter Transfer für Juve. Wie gesagt, also klar willst du als Verein wie Gladbach oder wahrscheinlich jeder Bundesliga-Verein den Spieler halten wollen. Reisende soll man nicht aufhalten. Wahrscheinlich, wenn echt ein Spieler schon mit Vorlauf so ehrlich zu dir ist und sagt, du, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern, guck, dass du so schnell wie möglich los wirst. Ich unterstelle keine bewusste Absicht, aber wenn du einmal mit einem Thema abgeschlossen hast, beeinflusst das aus meiner Sicht deine Leistung. Nicht bewusst, dass du dann bewusst weniger Gas gibst, aber unterbewusst passiert da was. Und von daher für Gladbach, glaube ich, noch gutes Geld rausgeholt. Juve hat einen guten Spieler. So ist es.
Marius?
Ich bin zufrieden mit den 5 Millionen. Definitiv. Also er hat da auch im Vorfeld gesagt, er möchte weg. Dann hat er auch gesagt, er will den Verein noch in irgendeiner Form zu Geld verbringen lassen und deswegen die 5 Millionen eventuell durch Bonuszahlung vielleicht sogar noch auf 7, 8 Millionen nach oben schrauben. Für jemanden, der in 6 Monaten ohnehin ablösefrei gewechselt ist. Super.
Ja. Wird spannend, wie gesagt. Mal gucken, wie sich's entwickelt. Wir haben in England so ein paar interessante Sachen, die ich noch hier rausgesucht habe. Also erstmal Lampard, Coach beim FC Everton. Das finde ich ganz spannend. Die ganze Liga ist auf jeden Fall aktiver, was das Ganze angeht, als die Bundesliga. Und dementsprechend, jetzt wird's lustig, Ali-Transfer, Wunschspieler von Lampard zu Everton. War so um 17, 18 Uhr Thema. Um 19 Uhr.
Dali Ali?
Tottenham Alley.
Hab ich bisher nicht mitgekriegt. Okay.
Tottenham Alley. Und ich setze noch einen oben drauf. Lustig wird's noch, weil nämlich Newcastle United mitbietet auf einmal. Das wird noch.
Die haben ein bisschen Kleingeld, habe ich gehört.
Ja, genau. Das wird absurd.
Die lernen gerade kennen, was Geld zu haben heißt.
Ja. Schon bitter. Aber so oder so ein interessanter Transfer, auf welchen Ebenen man sich da bewegt. Messi geht zu Schalke 04. Kannst du das kurz erklären, damit jeder weiß?
Boah, erklären kann ich das ehrlich gesagt nicht, ne, weil ich jetzt sagen würde, also das ist ein Zehner, so von seinem Naturell, respektive auch gerne mal ein Achter oder als Alternative auch als Achter einsetzbar, wo ich jetzt gesagt hätte, also das ist so die Position zentrale Mittelfeld, wo wir eigentlich am wenigsten Bedarf hätten, ne, von daher, also ich halte Ruven Schröder für einen sehr fitten Typ, so, vielleicht ist der ja so gut, dass man sich das nicht hätte entgehen lassen. Der war wohl auch vor der Saison irgendwie schon ein Thema. Jetzt habe ich mir so ein 7-Minuten-YouTube-Video von ihm angeguckt, da bei Olympiade, und hast nicht gesehen. Ja, da hat er tatsächlich aufgetrumpft und der spielt krasse Pässe und der ist schnell und dribbelstark. Aber Europa ist halt was anderes, ne? Und auch wenn es in Anführungsstrichen nur die zweite Bundesliga ist, von daher. Viel falsch machen kann sie es nicht, mit erstmal ein halbes Jahr ausleihen und dann hast du eine Kaufoption, wo ich auch nicht weiß, wie hoch die ist. Kam ein bisschen überraschend, aber in ein paar Wochen, Monaten wissen wir mehr, ob der uns wirklich weiterhelfen kann. Michael Reschke ist der Head of Football in der Agentur, in der größten Sportagentur der Welt, und die vertreten halt auch den, sag mal seinen Namen nochmal,
Lee Dong-jong, also Dong-jong.
Dong-jong Lee, genau so. Ja, also. Die vertreten den und der hat heute bei Sky gesessen und gesagt, das ist eine absolute Bereicherung für jeden Verein in der zweiten und auch in der ersten Liga. Der wird uns auf jeden Fall weiterbringen. Schauen wir mal, warten wir ab. Ja, diese Messi-Vergleiche ist immer. Wir haben auch damals hatten wir auch den georgischen Messi, Levankenia. Ich weiß nicht, ob sich an den noch jemand erinnert. Der kam auch mit ganz großen Vorschusslorbeeren zu uns. Der georgische Messi, er hat, ich glaube, 80 Minuten gespielt, auf 4 Spiele verteilt. Dann war er 1,5 Jahre verletzt und ja, jetzt ist er wieder in Georgien und hütet Schafe.
Bei Uerdingen war der Vertrag zuletzt gewesen.
Oh, spielt er noch? Ja? Oh, sorry, habe ich mir Unrecht getan. Dann hütet er die Schafe in Uerdingen, ja.
Werder Bremen spielt doch indirekt eine kleine Rolle auf diesem an diesem Deadline Day. Sagt euch der Name Dennis Undaff was?
Ja.
Ja.
Oh, begeistert, dann erzählt.
Das war der, der diesen ungewöhnlichen Karriereweg genommen hat, ne? Der jetzt irgendwo in Hilf mir spielt.
Ja, genau. Dann fange ich an. Das ist das Geschichte daran. Er ist ein Werder Eigengewächs. Das ist halt das, was mich insgesamt so ein kleines bisschen tragisch das Ganze macht. Ist dann in seiner Karriere zum irgendwann SV Meppen gewechselt, hat dort in der dritten Liga oder Regionalliga, auf jeden Fall seine dritte Liga damals noch, seine Sporen verdient. Im selben Sommer ging es ablösefrei nach Belgien zur Real Union Saint-Gilloise. Ablösefrei dort hat er in, lass mich kurz nachgucken, 25 Spielen 19 Hütten gemacht. Er hat seinen Marktwert auf 5 Millionen erhöht und spielt jetzt gerade seit dieser Saison 18 Monate nach seinem Abgang vom SV Meppen für Brighton and Hove, genau. Albion in der Premier League. Zeigt, dass auch in dieser durchgetakteten Fußballwelt auch noch kleine romantische Storys möglich sind. Und er auch ein Knipser bei Werder Bremen hätte sein können. Aber naja, ist er nicht geworden. Weg damit. Es gibt einen Transfer, den ich aber persönlich am wichtigsten finde, weil er auch so also zumindest Bundesliga-seitig schon einen ganz schönen Impact hat, vor allen Dingen, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Max Kruse wechselt von Union Berlin zum VfL Wolfsburg. Du lachst schon, Pille. Was macht das mit dir? Freust du dich?
Ja, ich finde den, also ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten bei dem, ne? Ja. So, der ist ein Fußballer, der so 10, 11, 12, vielleicht 13 von allen 18 Bundesliga-Mannschaften durchaus gut zu Gesicht steht und sportlich weiterhelfen kann. So, Fakt, Punkt. Ab einem gewissen Regal, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht mehr. Aber dem Großteil der Bundesliga hilft er weiter. Ich finde seine Art und Weise manchmal sehr erfrischend. Manchmal, also ich finde halt so Momente, wo der im Shisha-Café sitzt und sagt, komm, wir zocken Karten auf Fuffi oder was der da auch immer zocken wollte. Ich finde sowas Weltklasse so, ne? Weil ist genauso ein Mensch wie du und ich, der halt Bock hat, Spaß zu haben. Ja, dann sehe ich ihn ab und zu da, wenn er da Heiratsanträge auf seine Freundin macht, mit der er seit einem Jahr zusammen ist und dann jetzt einen Twitch-Kanal hat, wo er Shisha raucht und so, dann denke ich mir, okay, ist jetzt nicht ganz so mein Film. Aber ich glaube, eine Sache kann man ihm auf jeden Fall nicht unterstellen. Das ist der Typ, der er ist und das in einer weitestgehend typfreien Sportlerwelt heute. Von daher ist das, glaube ich, gut und wichtig, dass wir solche haben. Ich fand wieder sehr erfrischend, dass er in seiner Mitteilung an die Union-Fans ganz mit offenen Karten gespielt hat. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass das Angebot so langfristig und lukrativ war, dass ich das wahrgenommen habe. Der sagt direkt, worum es geht, womit ich nicht sagen will, dass jeder Fußballer, der wechselt, das immer nur wegen Geld macht. Aber in seinem Fall macht er da keinen großen Hehl draus. Kann verstehen, dass der eine oder andere Union-Fan da jetzt ein bisschen säuerlich ist, aber ey, ich glaube, das musst du mit einkalkulieren, wenn du einen Max Kruse einkaufst.
Finde ich auch. Marius? Angst vor dem jetzt direkten Abstiegskonkurrenten Wolfsburg?
Ja, Angst würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Transfer für Wolfsburg, wenn man es theoretisch betrachtet. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, er war auch vor 7 Jahren schon ein guter Transfer, als er von Gladbach nach Wolfsburg gewechselt ist. Und da hat es nicht so funktioniert. Man hat bei Max Kruse irgendwie immer so das Gefühl, er muss in der Nähe einer Großstadt wohnen, damit er als Ausgleich zum Fußballspielen ins Casino gehen kann und Shisha rauchen kann. Deswegen bei allen anderen Profifußballern sagt man, tut die ja weg davon, das schadet ihrer Karriere. Bei Max Kruse ist es genau das Gegenteil. Er braucht das wahrscheinlich, um zu performen. Und ja, wie Pillow das schon gesagt hat, vollkommen authentische Art. Er geht da auch ganz offen damit um. Er sagt, auch wirklich direkt aus dem Bauch heraus. Es geht zum großen Teil ums Geld. Er verdient dort gutes Geld und ist wahrscheinlich sein letzter großer Vertrag, den er nochmal unterzeichnen kann. Natürlich ist es sehr schade für Union Berlin, weil sie auf dem besten Wege in Richtung Europa sind, vielleicht sogar an der Champions League anknüpfen können. Und ohne Max Kruse wird das jetzt natürlich sehr, sehr schwer.
Ja, bei Wolfsburg fühlt es sich für mich an wie letzte Patrone, die Kofeld ziehen kann. Und wenn es zündet, dann hat er auf einmal einen sehr, sehr guten Spieler die nächsten anderthalb Jahre noch, der ihm den Hintern rettet. Wenn die Mannschaft den Shisha-rauchenden Poker-Twitcher nicht akzeptieren, wird's ein Problem. Ich persönlich, muss ich offen gestehen, ich bin gerade auf dem Fußballplatz ein riesengroßer Fan von Max Kruse. Das ist natürlich aus Bremer Zeit. Und ich finde auch bis heute noch, dass der auch in seinem Alter, und das siehst du bei Union auch, die Mannschaften immer besser macht. Und das mit einer anderen Art und Weise. Das geht weniger darum, dass er hin und her rennt, sondern ich glaube, die Art und Weise, wie er ein Spiel liest und wie er dann auch Mitspielern Nachrichten mit auf den Weg gibt und so, das ist ein Unterschied. Und ich glaube, wenn die Wolfsburger das zulassen, dann haben sie da einen richtigen Glücksgriff gemacht. Da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher.
Die haben ziemlich viele Griffe gemacht, fällt mir auf, wenn ich mir die letzten Transfers angucke und auch mal sortiert nach Marktwert.
Überleitung, sein Vater hier, Respekt.
Dann hat Wolfsburg dafür mit am meisten mitgemischt. Also ob sie jetzt, wenn sie verkauft haben, ist ihr Weghorst, der zum Tabellenletzten in die Premier League gewechselt hat, Ablöse von 14 Millionen dotiert und noch viele andere Spieler, ob es ein Jonas Wind ist von Kopenhagen. Das ist mir aufgefallen. Und auch relativ viele Major League Soccer Spieler, die in die Bundesliga kommen.
Ja, das sind die günstigen. Die müssen auf jeden Fall irgendwie die Talente rübergeschickt werden. Ich finde es also spannend. Ich glaube, damit hat Wolfsburg dann auch auf jeden Fall auch das gemacht, was sie machen müssen, um sich irgendwie die Saison zu retten. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob sich das auf Kofeld positiv auswirkt auf seine Saison, aber bleibt zu hoffen für ihn, dass es klappt.
Du hast gerade, Peter, ein interessantes Ding im Raum geworfen. Das müssen wir vielleicht auch demnächst mal thematisieren. Major League Soccer oder generell Fußball in den Staaten. Ne? Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass die mehr und mehr das Thema in den Fokus rücken innerhalb des Landes. Ne? Und ja, aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis das eine Weltmacht im Fußball wird. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Die Amis sind die Amis und die haben Möglichkeiten, die unseren in ihren Europa in nichts nachstehen und vielleicht sogar noch mehr. Ne? Wenn die irgendwann mal wirklich die richtigen Schlüsse ziehen, das ist jetzt kein Thema von den nächsten 5 Jahren, sondern vielleicht von den nächsten 10, 15, 20 oder so. Aber du merkst es jetzt schon, da kommen immer mehr MLS-Spieler rüber nach Europa und ich glaube, da wacht so langsam ein schlafender Riese auf. Ja?
Also jetzt hier gerade auch der Rekordtransfer von Augsburg, Ricardo Pepi, der genau wechselt jetzt gerade für, lass mich nicht lügen, über 16 Millionen rüber und ist der teuerste Transfer der aktuellen Transferperiode im deutschen Raum.
Also ich hab's vor 2018, als ich das letzte Mal in LA war, und ich freue mich jetzt schon, dass ich am 8.4. wieder da sein werde, endlich, trotz Corona, war ich mir noch nicht sicher, ob das einfach nur so meine Wahrnehmung war. Aber wenn ich da 2018 durch LA gefahren bin, habe ich ehrlich gesagt, naja, immer noch am meisten Basketballplätze wahrgenommen, aber unfassbar viele Fußballplätze, ne, und Anlagen, die da träumt sich ja bei uns in Gelsenkirchen Süd von, ne, gesehen, wo ja, ne, ernsthaft, Digga, Alter, ja. Da irgendwo auf dem Weg zum Santa Monica Pier von Brentwood aus, da war so eine Fußballanlage, da war auch jeden Tag High Life, weiß nicht, 7 oder 8 Kunstrasenplätze für Frauen, für Männer, für Kinder, gemischt, alles Mögliche. Also da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich hier im Land bin, wo Fußball eine absolut untergeordnete Rolle spielt, ne. Und dann habe ich, ist gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen oder Monaten, mal einen Beitrag gesehen über das Büro von Bayern München in Amerika. Die haben eine Kooperation mit...
Oh, das wusste ich auch nicht.
Ja, ja, New York. Kooperation mit, nicht Dallas? Ist das nicht Dallas?
Ja, stimmt, in Dallas. Sie haben Büros in, glaube ich, Dallas und New York, aber in New York haben sie auf
jeden Fall ein Büro. Ja, genau. In New York ist ein Büro, aber die haben eine Koop, meine ich, das war Dallas, was ich da gesehen habe. Und da hat so der Leiter dieser Dallas Academy da mal ein paar Zahlen vorgebracht und hat mal erzählt, wie viele 1000 Fußballplätze in bundesweit oder staatenweit in den nächsten irgendwie 3 oder 4, 5 Jahren gebaut werden soll. Also da kommt was auf uns zu. Da können wir uns, glaube ich, bei Weltmeisterschaften, ich denke schon, und das werden wir alle noch erleben, darauf gefasst machen, dass die werden da, wenn die das wollen, dann reden die da mit, ne? So.
Ja, es ist auch interessant zu sehen, denn die Kooperation zwischen FC Bayern München und dem FC Dallas von diesem besagten FC Dallas kommt eben auch der jüngste Transfer von Augsburg.
Mhm. Ja, stimmt. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum dieses Augsburg-Thema so doppelt betrachtet wurde und ob nicht Bayern München da irgendwas mit zu tun hat, weil es eben aus der Richtung gekommen ist.
Ja, es ist doch ein mega spannendes Thema. Ne? Überleg mal, das ist doch für jeden europäischen Fußballfunktionär, Trainer, Spieleraktive vielleicht nicht, aber so wenn es in die Funktionärrichtung, in die Macherrichtung geht, ne, das ist doch ein Traum, Alter, eine Traumaufgabe. Du kommst hier mit uns zu uns rüber nach Amerika und hilfst mit den amerikanischen Fußball binnen 10, 15, 20 Jahren an die Weltspitze zu führen. So, boah, da sagt doch keiner nein, Alter. Ich wär sofort dabei.
Auch das ist kein Problem. Ich glaube, der Riesenunterschied ist immer noch in den USA, wo Football immer das größte Ding ist meistens und Basketball, dass du eben schauen musst, so die 10-jährigen Kids, die Sport machen wollen und die sportlichsten Kids der Klasse, die entscheiden sich meistens nicht für den Fußballwerdegang. Und dann hast du die Athletischsten eben in anderen Sportarten. Aber definitiv wird sich ändern.
Ja, wenn sie es wollen, ne? Also auch das wäre Teil der Aufgabe. Natürlich ist das heute so, absolut, ne? Aber also mich könnte es damit zumindest, wenn ich die Expertise vorweisen könnte und zeigen könnte, ich bin der Richtige für den Job, weil ich nicht bin, leider, ich wäre sofort da. Und ich glaube, das trifft auch viele hier in Europa zu.
Aber gut, verbring einige Stunden, wenn du im April in Los Angeles bist, als Hobby-Scout am Spielfeldrand und bring den lokalen Bundesligisten und Zweitligisten ein paar Reports mit.
Ich bringe so ein Dingens. Wollte ich so einen 12-Jährigen, so einen ganz jungen, so ein Talent.
Ja, einfach einpacken. Nein, um Gottes Willen.
Wenn ähnlich viel Quatsch wie hier, kann das auf jeden Fall auch dort überzeugen, bin ich mir ziemlich sicher. Den einen oder anderen Schnack da oben drauf.
Kann ich. Überzeugen kann ich.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Du hast ja schon einen der Königstransfers der zweiten Liga beschrieben. Einen anderen Königstransfer würde ich zum Abschluss nochmal erwähnen wollen. Das ist der von Michel, ich habe vergessen mal seinen Vornamen, von Paderborn zu Union Berlin.
Jo. Sven Michel.
Sven Michel,
Sven,
genau.
Sven.
Und damit sind wir uns, glaube ich, alle einig als Zweitliga-Puristen dieses Formats. Ein sehr entscheidender Faktor für Paderborn, ja, um damit raus aus dem Aufstiegsrennen zu sein, habe ich das Gefühl. Ich hoffe es, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, kann aus Sicht der anderen 17 Vereine auf jeden Fall nicht schaden, sagen wir mal so. Ne?
Ja, ehrlicherweise auch.
Ja, sag du das?
Nee, ich meine nur, ich habe es am Wochenende am eigenen Körper erlebt, weil der Typ war halt einfach der entscheidende Faktor dafür. Was der für ein Tempo in den Platz gebracht hat, das war schon krass.
Ja, das Tempo, der ist aggressiv, der ist körperlich. Ja. Wie gesagt, erste Liga ist ein anderer Schnack, ne, werden wir sehen, aber das ist ja dann ab dann nicht mehr unsere Sorge. Also,
wollte ich gerade sagen, das ist mir scheißegal, was er da bei Union Berlin macht. Ja.
Also ich gehe jetzt auf jeden Fall entspannter in die Partie gegen Paderborn, die ist nämlich in ein paar Wochen schon, das sind glaube ich nur noch 3 oder 4 Wochen. Ja.
Und der gute Barkok von Eintracht Frankfurt wechselt erst im Sommer zu Mainz 05, durfte er jetzt nicht im Winter. Ist eh so ein Wechsel, den man eigentlich nicht macht, ne? Aber mal gucken.
Mhm. Ganz kurz noch, bevor wir das Thema schließen, ich hatte es vorhin schon angedeutet, Dusan Vlahovic, 70 Millionen.
Was stimmt, ja, genau. Ja. Schon eine Hausnummer, ne? Köln lehnt ein unmoralisches Angebot für Modest ab.
Ja, das macht Hütte eigentlich nicht. Komisch.
Liverpool verpflichtet für
45, nee, für auch irgendwas, 45 Millionen Luis Diaz, ein interessanter Spieler. Genau. Seit ein, zwei Jahren schon, ganz interessanter Spieler.
Ja, Luis Diaz, genau. Torres? Zu Barcelona?
Oliver Torres oder was?
Ne, Ferran Torres.
Ja, ist er schon.
Der ist doch schon bei Barcelona.
Stimmt, ja, genau.
Schon ein paar Wochen.
Ja, genau. Habe ich verwirrt. Und der letzte, der aktuell jetzt kommt, Manchester City, holt sich am Deadline Day Juan Alvarez. Sagt euch was?
Ja, nee, ist egal. Nee, sagt mir nichts.
Bringt jetzt der Vorname zum Spunzeln, Pille oder was?
Ist egal. Scheiß drauf.
21 Spiele, 18 Hütten, argentinische Primera Division von River Plate, der Top-Stürmer.
Okay.
Südamerika. Ja,
wenn Pep das sagt, der wird schon wissen.
Wenn Pep das sagt, dann wird er schon wissen, genau.
Aber nochmal, Dusan Vlahovic, 70 Millionen, also vielleicht bin das nur ich, aber ist das nicht schon eine krasse Wette auf die Zukunft, oder?
Auf jeden Fall arg untypisch zu dem, was gerade so sonst im Markt los ist. Ne? Ich habe mich so kurz durchgeklippt und wenn du siehst, dass so Transfers in weit niedriger und sicherer wirkend alle nicht stattfinden, die Markt teilweise alle weit unter Marktwert hin und her geschoben werden und sowas alles. Tja.
Also nichts gegen den Jungen, ne? Also mich erinnert der schon an die Spielertyp-Richtung Ibrahimovic, Haaland und so, ne, schnell, körperlich, groß, abschlussstark und so. Ich glaube auch beidfüßig. Also wie gesagt, der ist schon eine Wette auf die Zukunft, ne, die man durchaus eingehen kann. Aber 70 Millionen in der aktuellen Zeit, mal ebenso im Wintertransferfenster, finde ich schon sportlicher.
Das Entscheidende, was am Ende noch wichtig ist für mich, Rick van Drongelen wird vom Union Berlin an KV Mechelen ausgeliehen. Ex-HSV-Innenverteidiger, hat es bei Union nicht geschafft, jetzt geht's nach Belgien. Ja. Und so langsam wird sich das auch schließen. Es gibt ja so nur je nach Liga, ich glaube in England haben sie jetzt noch bis heute, wie gesagt, Montag 31. bis Mitternacht haben sie da noch. Insofern kann noch aus der Liga was rausgehen, rein geht nichts mehr. Bei mir auch nicht mehr im Kopf, denn ich bin müde. Ich habe mir das Footballwochenende wieder um die Ohren geschlagen, habe wieder wenig gepennt. Deswegen mache ich jetzt hier einen Deckel drauf. Und sage danke, Jungs, dass ihr dabei gewesen seid.
Ja, haben wir noch kurz das Fundstück? Wir haben ein Fundstück und auch noch einen Typ der Woche. Letztens hat doch einer gesagt, er würde sich wünschen, dass wir mal wieder einen Typ der Woche mitbringen. Den habe ich dabei. Aber erstmal.
Okay, alles klar. Ich hätte jetzt ins Fundstück der Woche ausgeleitet. Dann machen wir. Und dann jetzt zum Abschluss Typ der Woche und Fundstück der Woche.
Ich fange an, sehr gerne. Wir geben uns gegenseitig die Hand im Videochat. In der Wolkengasse in Gießen findet ihr eine Pizzeria namens Pizza Wolke. Und diese Pizzeria, dort hat sich ein wahrscheinlich unschuldiger Pizzabäcker eine Pizza überlegt, namens Champions League. Und was ist die logische Konsequenz? Richtig, Post von einer Anwaltskanzlei, die UEFA vertritt. Und da kommt es jetzt zu Stress. Pizza Wolke schreibt selber auf Instagram: Pizza Wolke vs. UEFA. Hoch lebe die Pizza Champions League. Sie fühlen sich wohl geehrt. Und er schreibt: Meiner Bande und mir zeigt es nur, dass wir absolut auf dem richtigen Weg sind. Meine Bande und ich haben einen Weg eingeschlagen und wir werden nicht aufhören, bis wir in allen Truhen sind und irgendwann in allen Öfen gebacken werden. Denn diese Pizzeria produziert auch Tiefkühlpizza. Und dort wird anscheinend nicht locker gelassen, das Ganze auch so ein bisschen mit Augenzwinkern genommen offensichtlich und auch als Marketingmöglichkeit genommen. Große Medien haben schon darüber berichtet. Ansonsten sagt mir Internetseite der Pizzeria, dass sie zusammen mit der Tafel arbeiten und scheinen wohl gute Sachen zu machen. Und wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt: Was ist los bei der UEFA? Wem fällt sowas auf? Wie markenrechtlich ist der Name geschützt, auch im Lebensmittelkontext? Und sind gespannt, wer da am Ende gewinnen kann, ob der europaweite Verband oder die Pizzeria aus der Wolkengasse in Gießen.
Ich kann da einen kleinen Lifehack aus meinem Leben noch mit dazu packen. Ich habe mal so jahrelang ein Tippspiel gemacht. Peter, ich weiß gar nicht, ob du da auch mit dabei gewesen bist. Ein Bundesliga-Tippspiel. Das habe ich bestimmt.
Oh, gut möglich.
Das habe ich bestimmt 15 oder 20 Jahre lang gemacht. Und unter anderem so eine Art Online-Spiel, wo es um so, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, Play by Email heißt das Ganze. Das habe ich ganz, ganz früher gemacht. Das war so, wo du Punkte quasi, ist egal. Auf jeden Fall ein bisschen auch so in einem Ligasystem gespielt. Dort haben wir quasi eine Liga mit Freunden ausgespielt. Für diese Liga habe ich und für das Tippspiel jeweils die offiziellen Logos von Bundesliga und DFB-Pokal auf die Website gepackt, wo die Tippseiten quasi gesammelt waren. Das hat dazu geführt, dass ich von einer Kanzlei ein 100 Seiten dickes Schreiben bekommen habe mit den Gründen, warum ich diese Logos nicht verwenden darf. Und dass ich das dann bitte aufhören soll, sonst werde ich verklagt. Eine halbe Stunde später war die Logos runter. Mein Prozess damals mit der DFL war beendet.
Ging ganz schnell, ja.
Ja, genau, es ging relativ schnell. Deswegen schöne Grüße an die Pizzeria. Ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Gegner ist, um so einen Kampf auszutragen.
Ja, weiß ich auch nicht. Peter hat vorhin hat's ganz gut beschrieben schon in der WhatsApp-Gruppe, ne? Wer so viel Zeit und Energie darin investiert, die Pizzeria in der Wolkengasse ausfindig zu machen, die eine Pizza Champions League nennt, der hat natürlich keine Zeit mehr, sich um Financial Fair Play und solche Geschichten zu kümmern.
Ist richtig. Ja, da muss erstmal Geld verdient werden, ja.
Ja, genau. Ist richtig.
Ah ja. Was ist denn der Typ der Woche?
Der Typ der Woche ist der Weltfußballer Lionel Messi. Der hat nämlich eine ganz, ganz interessante Quote, die natürlich Teil dessen seines Weltfußballertums ist oder aus meiner Sicht zumindest nicht die Hauptrolle, aber auch auf jeden Fall eine Rolle spielen sollte in der Bewertung eines Weltfußballers. Nämlich hat der gute Lionel Messi von allen Stürmern in den, oder von allen Spielern, Entschuldigung, nicht von allen Stürmern, von allen Spielern in den Top 5 Ligen Europas die zweitschlechteste Chancenverwertung in dieser Saison vorzuweisen. Der Argentinier erzielte ein Tor aus 44 Abschlüssen, was einer Quote von 2,27% gleichkommt, in Klammern Franco Di Santo Niveau. Nichtsdestotrotz.
Hey, in Bremen hat er geknipst.
Ja, Franco Di Santo auf Schalke-Niveau, ich korrigiere. Dennoch ist er mein Typ der Woche, weil, also wer mit so einer Quote trotzdem noch Weltfußballer wird, der hat, glaube ich, alles richtig gemacht in seiner Karriere. Von daher, Hut ab, Lionel.
Und man muss sich halt mal fragen, was so jemand wie Lewandowski noch hätte machen können, damit er dann vielleicht mal Weltfußballer wird.
Also aber Pillow, der Vollständigkeit halber, hast du mitbekommen, was sein Fußballkollege Benzema dazu gesagt hat?
Nee, was hat er gesagt?
Er sagt, er wurde darauf angesprochen und sagt dann, schaut mal, was er auf dem Platz macht. Insgesamt kann man einen solchen Spieler nicht kritisieren. Jemand, der Messi kritisiert, hat keine Ahnung von Fußball.
Hat er sehr wahrscheinlich recht, ja. Aber zu sagen, dass Messi in den letzten Jahren nicht der Weltfußballer war, sondern jemand anders, weiß nicht, ob das Kritik an Lionel Messi ist. Aber wenn das als Kritik an Lionel Messi aufgefasst wird, dass er nicht jedes Jahr der Weltfußballer sein kann, dann ist die Aussage von Benzema falsch. Grundsätzlich Lionel Messi zu kritisieren, ist schwierig. Obwohl auch ein Lionel Messi muss sich partiell mal vielleicht Kritik fallen lassen.
Soll er uns anklagen?
Soll er sich mit der Champions League UEFA zusammen Tag Team und zur Wolkengasse kommen, zur Aral Tankstelle und erklären wir das.
Wie Hannibal sagt.
Ich sterbe heute noch, wenn ich nur dran denke. Lampidini, du Hund. Komm, Aral Tankstelle, ich schicke dich. Komm bis 19 Uhr Aral Tankstelle, sonst kommt Distrack on. Digga, ey, mein Held auf Lebenszeit, ne, für die Aktion. Hannibal, bester Mann.
Ja, definitiv. Darf ich jetzt zu machen oder habt ihr noch was?
Ich hab nichts mehr.
Ne? Ich auch nicht. Marius, danke, dass du da warst. Die Folge musst du dir nicht anhören. Ich hoffe, den nächsten hörst du weiterhin an. Ihr da draußen auch. Das war Videos auf dem Platz. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Peace.
Ciao.